Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk und ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich. Normalerweise spreche ich mit Experten aus dem Unternehmen oder unserem Umfeld über das Stromnetz und ihre Stromversorgung. Diese Folge des Hochspannungspodcasts ist aber etwas Besonderes. Die Netz Oberösterreich hat dieser Tage ihren 20. Geburtstag als eigenständiges Unternehmen, als unabhängiger und weisungsfreier Netzbetreiber gefeiert. Im Zuge dieser Feier durfte ich einen Expertentag zu aktuellen Themen moderieren, an dem hochkarätige Gäste teilgenommen haben. Sie hören hier den Mitschnitt der Diskussion mit Vera Imitzer, Geschäftsführerin von PV Austria, Bernhard Beinz, Geschäftsführer der Austrian Gas Grid Management GmbH, Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, Christina Staude, Geschäftsführerin der Salzburg Netz GmbH und Franz Strempel, Spartensprecher Netze von Österreichs Energie und Geschäftsführer der Energienetze Steiermark. Gute Unterhaltung! Ich möchte herzlich willkommen in Wels sagen, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Ist einmal eine andere Location, wo wir das aufnehmen. Und ich möchte mit einer kurzen, ich sage mal, Einführungsrunde zum Aufwärmen anfangen. Ich hätte mir gedacht, ich fange jetzt einfach alphabetisch an, Ladies first. Dann ist die erste die Vera Imitzer. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, es sollen jetzt 2-3 Jahre sein, ich sage mal, ein bisschen ein spannungsgeladenes Verhältnis gehabt. Da waren wir nicht immer auf einer Wellenlänge, das hat sich aber verändert mittlerweile. Wo stehen wir denn heute?
Ja, danke. Ich habe im Vorfeld für die Vorbereitung für die Diskussion heute, habe ich mir angeschaut, wann war denn unser spannungsgeladener Austausch, und das war vor rund 2,5 Jahren, wo wir uns über die Medien ein paar Sachen ausgerichtet haben, was im Nachhinein natürlich nicht richtig war. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie damals auch auf uns zugekommen sind und gesagt, wir müssen einmal reden gemeinsam. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass der Herr Denk mir in der Früh schreibt, Frau Imitzer, wir müssen reden, haben Sie Zeit? Und dann haben wir relativ schnell ein Telefonat oder ein Online-Team, und dann informiert der Herr Denk uns über die nächsten Schritte, die die Netz Oberösterreich vorhat im Bereich, damals war es zum Beispiel oder vor kurzem war es zum Thema zu viel Einspeisung durch PV-Anlagen. Das geht natürlich gar nicht, dass man mehr einspeist, als der Netzbetreiber einem erlaubt, und da haben Sie uns informiert, proaktiv, was die nächsten Schritte sind, wie die Informationen gegenüber den Anlagenbetreiberinnen und Betreiber sind, damit auch wir informiert sind und auch entsprechend dann beraten können. Also das ist eigentlich ein Role Model, wie es sein sollte, und da bin ich Ihnen sehr dankbar. Ja.
Schön, dass man das da jetzt auch von externer Seite mal hört, dass das, was man oder wie man mit der Öffentlichkeit umgehen, dass das passt. Zweite Frage geht an die Barbara Schmidt, Generalsekretärin für Österreichs Energie. Die Öffentlichkeit nimmt uns ja, ich sage mal, nicht nur in der Verhinderung wahr oder in der Ermöglichung von Gelegenheiten. Es wird da immer der Preis diskutiert, ja, ist alles viel zu teuer. Nehmen unsere Kunden und nehmen die Österreicher mittlerweile wahr, dass es einen Unterschied zwischen einem Energievertrieb und am Netz gibt, oder geht es eh nur mehr um den Preis?
Ja, man muss wirklich sagen, leider aktuell geht es hauptsächlich um den Preis. Meine Aufgabe ist es ja, irgendwie an der Schnittstelle zwischen Ihnen und der Politik zu sein. Und hier muss ich leider wirklich sagen, dass so dieses Selbstbild, was man auch heute so merkt, dieses wir treiben die Energiezukunft voran, wir gestalten, bei der Politik leider irgendwie in den letzten Jahren dieser Ruf einen Knacks bekommen hat und wirklich auch vom Bundeskanzler abwärts leider hier irgendwie so der Eindruck ist, na, während es allen schlecht geht, geht es der E-Wirtschaft noch sehr gut, sie sind zu langsam, sie treiben nicht die Zukunft voran, und unsere Aufgabe ist es, hier wirklich tagtäglich in Gesprächen zu erklären, unser Geschäft ist kompliziert, Ihr Geschäft ist kompliziert, es hängt alles mit allem zusammen, und was die Politik und die Öffentlichkeit will, ist halt oft ganz einfache Antworten, einfache Schlagzeilen, gute Botschaften, und das ist halt nicht immer möglich in unserem Feld. Das heißt, wir müssen kommunizieren, wir tun das, ich bin laufend unterwegs, erkläre, dass die Netzentgelte eben zum Beispiel inflationsbereinigt, vor allem in Oberösterreich, unter 2001 liegen im Durchschnitt Durchschnitt in Österreich ein bisschen über 2001, dass wir viel investieren, den Wirtschaftsstandort stärken, dass wir die Digitalisierung vorantreiben. Also das alles müssen wir erklären. Aber natürlich hier auch vielleicht ein bisschen die Bitte, der Herr Vorstandsvorsitzende hat schon gesagt, Sie sind Botschafter und Sie sind draußen auch vor Ort. Und ich glaube, mit jedem Kundengespräch kann man zeigen, wie viel man vorantreibt, wie aktiv man ist, dass wir Teil der Lösung sind und sicher nicht das Problem. Und ich glaube, gemeinsam werden wir es schaffen, wieder diese Stimmung zu drehen. Aber es ist viel Arbeit. Das Vertrauen ist schnell zerstört und es dauert lang, bis man es wieder herstellt. Aber auch mit eurer Kommunikation, das verfolgt man ja auf Social Media, wie viel ihr da macht in diesem Bereich. Also nicht nur den Podcast, sondern überhaupt ein sehr offener, transparenter Auftritt. Ich glaube, das ist genau das, was es jetzt braucht. Und ich glaube, daher ist ja auch die Stimmung gegenüber der Netz Oberösterreich besser als gegenüber der Branche insgesamt in Österreich. Also das ist etwas, was wir auch aus allen Umfragen sehen, dass die Branche insgesamt ein schlechteres Image hat. Aber wir müssen alle weiter daran arbeiten, weil wir brauchen die Politik, wir brauchen die Verwaltung, wir brauchen gute Gesetze und wir brauchen einfach wieder die Stimmung im Land, dass wir hier wirklich die Zukunftstreiber sind. Und daran arbeiten wir täglich.
Dann darf ich das Mikro vielleicht gleich an die Christina Staude weitergeben, Geschäftsführerin von der Salzburger AG. Wir haben schon gehört, wir brauchen ganz viel. Was brauchen wir denn wirklich, dass wir jetzt mit unserem Projekt Energiezukunft in die Gänge kommen? Wo fällt's? Was braucht man für Tools, damit diese großen Aufgaben, die vor uns liegen, damit wir die bewältigen können?
Vor allem brauchen wir mal wirklich stabile Rahmenbedingungen. Wir warten ganz, ganz dringend auf die gesetzliche Grundlage. Seit Jahren warten wir darauf, muss man sagen. Wir wurden zurückgeworfen mit dem Regierungswechsel. Jetzt noch einmal ein Start. Es ist nicht absehbar, wann das Gesetz jetzt wirklich beschlossen werden wird. Wir brauchen es aber ganz dringend. Erst mit diesem Gesetz wird es uns möglich sein, Flexibilitäten zu nutzen. Wird es uns möglich sein, auch Incentivierungen zu starten über die Tarife. Das macht der Regulator, der schon erste Schritte gemacht hat. Aber auch die vom Lieferantenbereich her werden sicher dynamische Tarife kommen, wird es neue Anreize geben. All das, das dazu beitragen wird, dass die Kunden und Kundinnen selbst danach trachten, die Anlagen so auszurichten, dass sie dem Netz nicht schaden, dass sie nicht Kosten zusätzlich verursachen, die im Endeffekt alle anderen mittragen müssen. Ohne diese stabilen Rahmenbedingungen haben wir ein Problem, weil wir in vielen Bereichen immer noch im luftleeren Raum agieren müssen. Das braucht man von jeder Seite, das braucht man als Netz, das braucht man als BV-Betreiber, die warten auch ganz dringend. Wir alle brauchen diese Grundlage.
Vielleicht ist das ein guter Übergang für einen Franz Strempfel. Wir haben gehört, wir brauchen das ganz dringend, damit wir endlich das machen können, was von uns erwartet wird, eben Österreich fit für die Energiezukunft zu machen. Wie schaut's denn aus? Haben diesen Schuss, dass es jetzt endlich losgehen muss, haben denn alle gehört oder hören denn nur wir Netzbetreiber und wir in der Energiewirtschaft?
Ich glaube schon, dass es alle gehört haben, nicht nur die Branche sagt es, man hört es auch aus der Bevölkerung, man hört es auch aus den verschiedenen Stakeholdern aus der Politik. Das Problem ist, sie müssen sich einig werden. Und das ist halt in Zeiten wie diesen nicht so einfach, wenn drei Parteien sich gefunden haben, selbst das hat länger gedauert, als wir uns gewünscht haben. Die müssen einen Konsens finden und das alleine reicht ja noch gar nicht, denn viele Punkte in diesem Gesetz bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, eine der beiden Oppositionsparteien muss mitstimmen und aus Sicht der Regierung, glaube ich, ist das sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite, also grün oder blau, durchaus eine Herausforderung. Man kann sich aussuchen, welchen Tod man sterben möchte. Das Entscheidende ist ja aber, glaube ich, wir werden ja einerseits gerügt, dass alles so langsam geht und andererseits werden wir gerügt, dass alles so teuer ist. Also ich bin auch schon lang Geschäftsführer einer Netzgesellschaft, Energienetze Steiermark, gibt es übrigens auch 20 Jahre, zufälligerweise ist es eigentlich kein Zufall. Und ab 2010 war ich Geschäftsführer, 2008, und da ist immer geschimpft worden, wieso investiert ihr so viel? Das kostet so viel, wir müssen das alles zahlen, ihr vergoldet die Netze. Ich habe sogar einen Einspruch gehabt, so einen Kostenbescheid von der Wirtschaftskammer, muss man sich mal vorstellen. Und den haben sie aber nicht gewonnen. Und die gleichen, 5 Jahre später, wo ist das Netz, damit ich meine PV-Anlage einspeisen kann? Wieso hat das so lange gedauert? Das hätte sie ja wissen müssen. Und wieder die gleichen sagen jetzt, ja, aber das kostet so viel, das darf nicht sein, wir müssen die Netzkosten dämpfen. Also, was ich damit sagen will, als Netzbetreiber braucht man ein gutes Gemüt. Ich komme aus der Steiermark, ihr wisst es, da gibt's einen guten Wein. Und der hilft manchmal.
Es soll jetzt kein Aufruf zu Alkoholismus oder übermäßigen Alkoholkonsum sein. Aber der Franz Strempfl hat jetzt eine sehr gute Rutschen gelegt über den Wein. Wir kommen zum Bernhard Beinz von der AGGM und landen beim Champagner der Energiewende, beim Wasserstoff. Wann fängt er denn zum Fließen an, der Wasserstoff? Reden da mal ja schon sehr lange davon.
Ja, vorerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier mitfeiern darf. Ja, Wasserstoff ist ein ganz großes Thema, wird es für Wirtschaftsstandort brauchen, um ein stabiles Energiesystem, das wettbewerbsfähig ist, wird es Wasserstoff brauchen im Energiemix. Wir brauchen einen sehr breiten Energiemix, Elektrifizierung findet statt, aber eben auch gasförmige Energieträger wird es brauchen. Da finde ich sehr spannend, dass im zweiten Sachstandsbericht zur Energiewende ein völlig unverdächtiges Dokument, dass das irgendein Gaslobby getraftet hätte oder sonst irgendwer, der Gasbranche nahesteht. Drinnen steht auch 2040 und darüber hinaus werden 50% des Endenergiebedarfs von Flüssigkraftstoffen und gasförmigen Energieträgern gedeckt werden müssen. Das heißt, wir brauchen die Energiewende in der Pipeline. Wir müssen da in die Gänge kommen und da spielt eben Biomethan, haben wir heute auch schon gehört, Biogas, Wasserstoff eine ganz große Rolle. Und es ist wenig überraschend, dass auch hier die Netz Oberösterreich und die Industrieregion Oberösterreich ganz vorne dabei ist mit dem Wasserstoffstartnetz Oberösterreich, auch mit den Speichern, die auch heute schon erwähnt worden sind. Hier eines der am weitest fortgeschrittenen Projekte in Konzeption ist und die Umsetzungsschritte immer näher kommen. Aber auch hier muss man leider sagen, also da geht es dem Gasbereich noch ein Stück weit schlechter als dem Strombereich. Die Umsetzung des Gas- und Wasserstoffpakets, das mittlerweile vor 1,5 Jahren in Brüssel beschlossen worden ist, ist noch nicht in österreichisches Recht transformiert worden. Es fehlen die Rahmenbedingungen, auch das ist von einem Mitarbeiter in den Statements das Stichwort Rahmenbedingungen, das ich so sehr liebe, gekommen. Hier fehlen die Rahmenbedingungen, damit der Wasserstoff endlich ins Energiesystem eindringen kann.
Jetzt muss ich wieder gleich zwei Sachen dazu sagen. Ich wollte eigentlich nachher fragen, ich bin mir ganz sicher, im Gasbereich geht es mit den Gesetzen und Rahmenbedingungen viel schneller als im Strombereich. Bin ich eines Besseren belehrt worden. Und in der Pipeline ist jetzt wörtlich gemeint und nicht sprichwörtlich auf irgendeinem Zettel, wo ein Projekt in der Schublade liegt.
Wir müssen, also die Wasserstoffinfrastruktur liegt ja zu einem sehr großen Teil schon in der Erde, weil ja ein großer Teil der Infrastruktur, in der Wasserstoff fließen wird, eine umgewidmete Gasinfrastruktur sein wird. Das heißt, die Pipeline ist eigentlich schon da, ja.
Organisatorischer Hinweis für meine Gäste auf der Bühne, es gibt Sesseln, also ich möchte nicht stehen, ich darf sitzen. Und ich möchte ein bisschen auf das aktuelle Geschehen umschwenken. Das Thema Gesetze ist eh schon gefallen, das uns sehr beschäftigt. Vielleicht ein bisschen als Verdeutlichung, also ich glaube, das erneuerbare Energie, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz hat im Entwurf irgendwie 160 Seiten, das Erneuerbare-Ausbaugesetz, das waren glaube ich 90 Seiten. Beschleunigungsgesetz auch irgendwie jenseits von 100 Seiten und es sind alles Verfassungsgesetze. Und das wichtigste Verfassungsgesetz, was wir in den letzten Tagen gehört haben, anlässlich 70 Jahre Neutralität von Österreich, ist das Neutralitätsgesetz. Und das ist nicht das Deckblatt, das ist das Gesetz. Das sind zwei Absätze, die gängen sich da auf. Das ist dieses Gesetz, auf dem sie, ich sage mal, das Wesen von Österreich in hinsichtlich der politischen Haltung in- und außenpolitisch definiert. Vielleicht erste Frage in den Zusammenhang an jemanden, der aus dem Juristischen kommt. Barbara, vielleicht sollte man bei diesen Gesetzen, die heute halt den Energiebereich regeln, ein bisschen weniger Masse und dafür mehr Klasse, oder wie siehst du das?
Naja, als Interessenvertretung hätten wir bei so einem Gesetz nicht viel zu tun. Also deswegen, nicht nur aus dem Grund, dass wir immer beschäftigt sein müssen, macht es natürlich schon Sinn, dass es Regelungen gibt. Und auch wir arbeiten ja wirklich daran, dass Dinge klar geregelt sind. Es braucht ja Klarheit. Ja, also natürlich kann man manches wahrscheinlich streichen, manches vereinfachen. Aber da ist dann auch die Frage bei einem Regulator, der sagt, er macht nur Dinge, die im Gesetz stehen, ist schon sinnvoll, dass auch was im Gesetz steht. Aber eben, wie gesagt, also es muss jetzt einfach weitergehen. Auch ein Gesetz, das umfangreich ist, kann Qualität haben und vor allem ist es wichtig, dass es kommt. Ich meine, wir sind selber schuld, wir geben auch immer sehr umfangreiche Stellungnahmen ab, wir halten es aber sehr für wichtig, dass wir uns ja aus der Praxis einbringen. Und weil vorher angesprochen wurde, dass auch die Gasgesetze fehlen, also man muss schon auch sagen, es ist hier ein kleines Team an Mitarbeitern im Ministerium, das eben jetzt auch schon seit Jahren an diesem LBG arbeitet und natürlich sagt, sobald das LWG beschlossen ist, können wir uns dann ums Gas kümmern und um den Wasserstoff. Also es fehlen die Ressourcen nicht irgendwie nur bei uns manchmal irgendwo, sondern auch in der Verwaltung, auch in der Gesetzgebung. Also es wäre wirklich wichtig, dass da endlich was weitergeht. Es liegen aber mittlerweile wirklich gute Vorschläge am Tisch. Also danke auch an alle, die in Gremien bei Österreichs Energie ihre Expertise, ihre Praxis einbringen in gute Vorschläge. Es liegt alles auf dem Tisch, schon seit einiger Zeit. Wir haben viele gute Vorschläge gemacht, auch um zum Beispiel eben diese Netzkosten zu dämpfen, ja, nicht zu senken, weil es glauben ja manche immer noch, mit ein paar guten Vorschlägen wird alles billiger. Da ist auch wirklich teilweise falsch kommuniziert worden, meiner Meinung nach, jetzt von anderen natürlich, die sagen, mit diesem Gesetz wird die nächste, oder den Eindruck vermitteln, mit dem Gesetz wird die nächste Stromrechnung billiger. Wir alle hier wissen, das ist nicht der Fall, aber natürlich müssen wir schauen, dass wir die Kostensteigerungen dämpfen, weil die Investitionen werden umfangreich sein, sind notwendig. Wir bauen ein ganz neues, oder Sie bauen ein neues System auf. Wir digitalisieren, das alles kostet Geld und deswegen muss man es klug machen, muss man die Erneuerbaren klug integrieren, dass die Kosten nicht in den Himmel wachsen. Wir brauchen die Akzeptanz natürlich unserer Kundinnen und Kunden. Aber wie gesagt, also egal, ob es jetzt eine Seite ist wie das Neutralitätsgesetz oder 140 Seiten, es liegt alles da, es gehört jetzt nur mehr beschlossen.
Christina Staude, wir haben ja eine zweite Juristin da in der Runde. Jetzt sage ich mal, in Österreich kann man sich in der Gesetzgebung über das Motto Speed Kills jetzt nicht unbedingt beschweren. Und die Gesetze, die rauskommen, siehe Rückzahlung von Netzzutrittsentgelten, die sind auch nicht immer ganz das Gelbe vom Ei. Was braucht man denn jetzt wirklich, dass man in die Spur kommen und dass man die Sachen, die wir machen müssen, umsetzen können?
Ich glaube, der Entwurf, der jetzt am Tisch liegt, zieht wirklich die wesentlichen Hebel vor. Er gibt uns Instrumente in die Hand, dass wir das Netzgeschäft so weit flexibilisieren können, dass wir auch mit diesen volatilen Lasten zu Rande kommen, die halt einfach entstanden sind, nachdem das alte LWOG in Textform gegossen worden ist. Da und dort wären uns klarere Worte lieber. Ich bin selber Juristin, ich weiß, wie schwer das an Juristen fällt, klar zu sein. Jetzt kann ich es aus einer anderen Sicht beurteilen. Aber wir können jedenfalls damit arbeiten. Vieles davon wird eine Ermächtigung an den Regulator sein, der kann vorher nicht beginnen. Und das sind Dinge, warum wir so dringend drauf warten, weil sonst braucht man noch ewig. Und währenddessen geht die Entwicklung weiter, die Netze werden immer mehr ausgelastet, wir müssen ausbauen, um unsere Kundenwünsche befriedigen zu können, und gleichzeitig werden wir genau dafür wieder geprügelt. Wobei man sagen muss, wenn wir rauskommen bei den Kundinnen selbst, habe ich noch keinen erlebt, der nicht froh gewesen war, wenn die Mitarbeiter der Netzgesellschaft draußen waren, geschaut haben, dass die Störungen beseitigt werden bei jedem Wind und Wetter und oder Anschlüsse hergestellt haben. Die Kritik kommt schon vielerorts auch von anderer Seite. Und wie es die Barbara schon gesagt hat, es ist einfach auch Unwissenheit. Ich glaube, wir haben es einfach noch nicht geschafft, manche Wahrheiten zu kommunizieren. Da müssen wir alle zusammen helfen, dass wir das schaffen.
Vielleicht die nächste Frage gleich an den Franz Strempfel. Das erneuerbare Ausbaubeschleunigungsgesetz ist fast ein Widerspruch in sich. Was braucht man denn als Netzbetreiber wieder oder wirklich da, was da drinnen steht, was uns weiterhilft, dass wir mit der Energiewende in die Gänge kommen?
Ja, also meine Erfahrung ist ja die, wenn Sie zwei Juristen um einen Rat fragen, kriegen Sie drei Ratschläge. Und mit dem LWG ist es das Gleiche, je länger das noch verhandelt wird, in Begutachtung liegt und je länger darüber noch gestritten wird, besser wird es nicht werden. Je schneller das beschlossen wird, desto eher bekommen wir was, und wenn da was drinnen ist, wo es nicht passt, dann müssen wir es halt novellieren. Es ist ja nicht jedes Gesetz so wie das Neutralitätsgesetz, das so lange Gültigkeit besitzt. Aber was mir fallen auf die Schnelle zwei Dinge ein. Erstens, wir haben es gehört, Netzbetreiber investieren im Jahr ihr über 200 Millionen Euro, wir auch, andere sogar noch mehr, wenn sie da jemanden suchen, der ihnen das Geld gibt, um jährlich diese Summen zu stemmen. Und bis 2040 sind es 50 Milliarden in die Netze, hat eine Hochrechnung ergeben, dann brauchen sie Planbarkeit, Finanzierbarkeit, und sie müssen ihren Geldgeber auch sagen können, dein Wert, dein Geld geht nicht verloren, du kriegst das Investment wieder zurück. Das ist nicht gegeben, wenn wir so eine politische Diskussion haben, wie wir sie jetzt haben. Das ist nicht gegeben, wenn wir alle 5 Jahre die Regulierungssystematik ändern. Dann haben wir keine Planbarkeit mehr drinnen, dann wächst die Unsicherheit, dann wird das Geldausleihen teurer. Und wenn das Geldausleihen teurer wird, dann werden auch die Tarife steigen. Das Zweite ist, bis dato schließen wir alles, was geht, an, und jeder kann zu jeder Zeit einspeisen, so viel Leistung er erworben hat. Blöderweise speisen die PV-Anlagen alle gleich ein. Nämlich wenn die Sonne scheint, Überraschung. Und sie scheint am Mittag am stärksten. Und wir dimensionieren zurzeit die Netze so, damit diese eine Viertelstunde Ende Juni, Ostermontag, abgebildet werden kann. In der Zwischenzeit, in allen anderen Stunden des Jahres, steht die gleiche Netzinfrastruktur da und wird in diesem Ausmaß nicht benötigt. Das ist nicht effizient. Übrigens, zeitgleich regeln wir dann die Wasserkraftwerke ab, damit der PV-Strom Platz hat. In 100 Jahren werden sie zusammensitzen und uns fragen und sich fragen, was haben die damals gemacht? Und das Gesetz... Und das Gesetz sieht zumindest vor, das kann man auch verbessern, aber es hat Ansätze drinnen, dass genau diese Dinge angegangen werden. Spitzenkapping ist ein ganz so schlimmes Wort. Das hört niemand gern, weil das heißt, ich nehme dir was weg. Aber wir wissen alle, wenn ich bei einer PV-Anlage nur 70% der Leistung einspeisen lasse, dann kommt 95% der Jahresproduktion tatsächlich raus. Da verliere ich nicht so viel. Die Deutschen machen, die machen nicht alles geschickter, die Deutschen, aber da sind es geschickter. Sie nennen es nicht Spitzenkappung, sondern Überbauung. Die kommen von der anderen Seite, die sagen, du kriegst einen Netzanschluss mit 15 kW, aber bau da ruhige Anlage mit 20 kW, das ist alles kein Problem. Du darfst halt nur 15 einspeisen. Klingt eigentlich positiv, oder? Das sollten wir auch machen. Also diese beiden Dinge, Werthaltigkeit sichern und Netzinfrastruktur wirklich effizient ausnutzen, wenn wir nur die zwei zusammenbringen, dann erreichen wir viel, auch das, was der politische Eigentümer vielleicht will.
Das war jetzt eine Steilvorlage für die Branche von der PV Austria. Wie kennt denn Ihr Leben mit diesem Thema Spitzenkappung?
Also, Herr Stempfel, das, was Sie gesagt haben, steht ja im Gesetz drinnen. Da haben wir absolut nichts einzuwenden. Wenn das Thema Spitzenkappung nicht schon drinnen stehen würde, dann würden es wir sogar einmelden, weil es absolut Sinn ergibt, dass nicht die letzte Kilowattstunde ins Netz muss. Ganz klar, auch Speicher und so weiter. Aber eben, Spitzenkappung steht drinnen. Es steht das Thema drinnen, dass ein Netzbetreiber die PV-Anlage steuern darf ab 10, 7, 3, irgendwas kW. Das muss man auch ausdiskutieren, was Sinn ergibt. Auch das ganze Thema flexibler Netzzugang, dass wenn ich jetzt noch nicht einspeisen kann, aber in ein paar Jahren, also dass ich das jetzt einspeisen kann, was jetzt quasi möglich ist und in ein paar Jahren dann die volle Leistung einspeisen kann. Also das sind ja alles extrem wichtige Punkte, die da im ELWG vorgesehen sind. Darum sollte man es wirklich lieber früher als später beschließen. Wir haben diese Woche unsere zweitägige Fachtagung gehabt für Photovoltaik und Stromspeicher und wir haben einen Kollegen aus der Schweiz eingeladen und die Schweizer haben ihr Elektrizitätsgesetz vor 2 Jahren schon beschlossen und er hat halt berichtet, wie es ihnen jetzt geht mit dem Gesetz und welche Möglichkeiten sie jetzt haben und man sieht da sehr schön, was alles möglich ist. Es hat natürlich dann auch gedauert, bis die Details festgelegt werden, aber die können mit dem Gesetz jetzt schon arbeiten und es war einfach wunderbar zu sehen, in welche Richtung es gehen kann, wenn die Gesetze und die Rahmenbedingungen stehen. Und weil ich ein Mikro bin, also auch die PV-Branche wartet ganz dringend auf das Gesetz. Wir haben aktuell ein bisschen einen Stopp, weil keiner weiß, was die neuen Rahmenbedingungen bringen. Wir reden von Netzgebühren für Einspeiser, was natürlich das ganze Projekt überhaupt nicht mehr kalkulierbar dann macht auf längere Frist hin. Und so gesehen warten jetzt die Projekte auf den Beschluss. Und auf der anderen Seite eben gibt es dann so Themen wie virtuelle Zählpunkte, Direktleitungen und so weiter. Also geniale Möglichkeiten, damit man das Netz, das man vorhanden hat, nutzt und auch neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und der letzte Punkt, ich weiß, das ist vielleicht für die Netzbetreiber nicht so angenehm, aber was im Gesetz auch vorgesehen ist, ist diese Transparenz. Die Transparenz zu den Einspeiserkapazitäten. Der letzte Stand, den wir kennen, ist eben, dass auch die Einspeiserkapazität bis auf Netzebene 6 ausgewiesen werden soll. Auch die Bezugskapazität soll bis auf Netzebene 6 ausgewiesen werden, was noch verfügbar ist. Das ist wichtig für den Stromspeichereinsatz. Und das sind halt wirklich wichtige Maßnahmen, die die Branche braucht, damit Projekte dort entwickelt werden können, wo das Netz noch zur Verfügung steht. Und damit die Projekte auch zügig dann umgesetzt werden können, ohne zusätzlicher überhöhter Kosten.
Da darf ich jetzt gleich noch nachfragen, weil Sie es angeschnitten haben. Es gibt ja jetzt immer noch dieses Thema der Einspeisegebühren für die PV-Anlagen beziehungsweise überhaupt für die Kraftwerke. Da komme ich dann nochmal zu Barbara. Seht ihr das kritisch? Sagt ihr, okay, wenn man es weiß, kann man kalkulieren damit? Oder sagt ihr, das wollen wir eigentlich gar nicht?
Nein, wir haben...
Spoiler, wir Netzbetreiber hätten es gern.
Ja. Nein, also die Netzgebühren für die Stromeinspeisung sind natürlich für uns problematisch, weil, so wie ich es erwähnt habe, man kann damit nicht kalkulieren. Der Regulator kann jährlich die Netzgebühren anpassen, anheben und das ist natürlich für die Berechnung eines Business Case, für die Finanzierung des Projekts herausfordernd und schwierig. Aber wir haben nicht nur hier Netzgebühren, sondern wir haben auch quasi negative Einnahmen, wenn man den Strom zu Zeiten einspeist, wo der Strom negativ ist. Es gibt schon ein paar Energieversorger, die einen flexiblen Einspeisertarif anpassen. Das ist nachvollziehbar, dass das passiert und auch da überlegen die Kunden und Kundinnen schon, wie sie aus dieser Misere rauskommen. Manche sind so innovativ und stellen sich einen Speicher dazu, rüsten um auf Wärmepumpe und E-Autos. Aber ich habe auch letztens wieder einen Kunden gehabt, der hat vor Jahren eine 20 kW Anlage gebaut, viel zu groß, aber motiviert durch die Politik, der jetzt super angefressen ist und sagt, nein, ich will nicht einmal mehr einen Speicher, ich will gar nichts mehr, ich will einfach nicht einspeisen, wann alles negativ ist. Aber also da sind wir dann wieder wirklich bei der Information und bei der Motivation, dass wir die Leute mitnehmen und wir überlegen schon, wie wir die Bevölkerung informieren in Richtung, schaut, dass ihr den Eigenverbrauch forciert, das ist das Beste und das Wirtschaftlichste am Ende des Tages.
Da komme ich zu Barbara. Da müssen jetzt zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Auf der einen Seite, die Netzbetreiber kehren irgendwie solide finanziert, was ein Beitrag sein könnte. Auf der anderen Seite, die großen Kraftwerke, dort regt sich auch Widerstand gegen diese Regelung. Wie kann man denn das austarieren?
Vielleicht nur ganz kurz zu Vera noch, dass Kunden jetzt jammern, wenn sie vielleicht weniger bekommen zu Zeiten, wo der Strom an der Börse negativ ist. Du hast gesagt, das ist eine Misere. Für mich ist das Markt und nicht Misere. Und es, glaube ich, ist das Natürlichste, dass es in die Richtung hingehen muss. Also da hoffe ich auch auf eine EAG-Novelle, die kommen wird und, und. Zu deiner Frage, ja, das ist unsere Aufgabe als Interessenvertretung, hier immer die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu kriegen. Und ja, das ist unser tägliches Geschäft hier. Ich meine, es ist ganz klar, dass die Netzbetreiber ihre Kosten abgegolten kriegen müssen. Es ist ja hier nur die Frage, wer zahlt. Ja, also auf Seite der Netzbetreiber, das Geld muss kommen, das ist ganz klar. Aber wir sprechen uns aus gegen Netznutzungsentgelte für die Einspeisung von Energie, fürs Einspeisen, weil das einfach einerseits die österreichische Erzeugung belastet, weniger wettbewerbsfähig gegenüber dem Ausland macht. Also es ist genau das Falsche. Wir wollen ja Anreize schaffen, um die erneuerbare Erzeugung in Österreich auszubauen. Wir haben politische Ziele, 100% Erneuerbare bis 2030, aber es macht doch Sinn. Aktuell zahlen wir 10 Milliarden ungefähr pro Jahr für Importe von Fossilen aus dem Ausland. Du hast das Neutralitätsgesetz hergezeigt. Wir freuen uns über unsere Unabhängigkeit, die wir dadurch gewonnen haben. Im Energiebereich sind wir noch lang nicht dort. Also wir brauchen quasi ein Energieneutralitätsgesetz, damit wir eben hier viel resilienter werden als Österreicher. Und wenn man dann die österreichische Erzeugung belastet und es wird dazu führen, je nach Höhe natürlich dieser Netzentgelte, dass manche Projekte dann nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sind und einfach nicht mehr gebaut werden, weil der Import günstiger ist. Was aber das Gesetz jetzt vorsieht, so, also der jetzige Stand, man weiß ja nicht, es kann heute um die Zeit schon wieder anders ausschauen, aber was wir zuletzt gekannt haben, der Entwurf, sieht auch vor, dass Netzanschlussentgelte bezahlt werden müssen, dass die, also dass da ein Pauschale festgelegt wird, das jetzt ja angemessen ist. Und das ist pro KW Anschlussleistung, dass ich hier zahlen muss. Und das halten wir wieder für sinnvoll, das ist verursachungsgerecht, das ist auch planbar. Ich weiß genau, welche Kosten auf mich zukommen. Natürlich könnte die E-Control das auch ändern, aber trotzdem, es ist eine einmalige Zahlung, die ich zu leisten habe und nicht Netznutzungsentgelte, auch jetzt für Kraftwerke, die vielleicht schon seit 70 Jahren einspeisen. Warum sollen die jetzt plötzlich Netznutzungsentgelte zahlen? Also hier würde ich mal wünschen, dass wir auch mit der Branche, in der Branche mit einer Stimme sprechen. Ich weiß, manche Netzbetreiber kommunizieren anderes gegenüber der Politik. Also bitte hier, glaube ich, sollten wir wirklich mit einer Stimme sprechen. Es geht natürlich darum, dass die Kosten abgedeckt werden, aber gegen Netznutzungsentgelte für Erzeugung.
Vielleicht an die Christina Staude die Frage. Wir haben ja zuerst gehört, in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, dass der Netzbetreiber dort steuernd eingreift. Das ist ja, steht ja in so einer ähnlichen Form im LWG bei uns auch drinnen. Können wir das schon? Oder wie lange braucht es, dass wir das dann können? Oder was muss noch passieren, dass das, so wie es da drinnen steht, dass das dann da bei den Kunden draußen funktioniert?
Die Frage ist überhaupt, ob wir als Netzbetreiber wirklich wir selber steuernd in der Kundenanlage eingreifen wollen oder ob es nicht viel mehr reicht, wenn wir die Voraussetzungen schaffen, dass der Kunde selber von sich aus, weil die Rahmenbedingungen eben so sind, die seine Anlage so fährt, dass sie das Netz nicht belastet oder nicht übergebührlich belastet. Das sind zwei unterschiedliche Philosophien und in diesem Fall, wenn ich es so auslege, dann sind wir schon relativ weit. Wir brauchen die Smart Meter dazu, ganz dringend. Wir brauchen die Smart Meter auch für die Auslegung, für die Planung des Netzes, für die Analysen, wo noch Spielräume drinnen sind. Die Möglichkeit, Viertelstundenwerte aus dem Smart Meter auszulesen, ist ganz, ganz wichtig für uns. Auch dafür brauchen wir das ELWG, wenn wir es ja derzeit nicht dürfen. Sobald wir das haben, wird es uns viel mehr ermöglichen, Planungen darauf zu setzen, die Auslegung exakt zu berechnen. Und für die Steuerung, ich glaube, es reicht, die Kunden zu incentivieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Anlage so, dass sie auch ihr Ergebnis am besten aussteuern können, wie es die Vera erwähnt hat, so auszurichten. Dann brauchen wir gar nicht steuernd eingreifen.
Ich möchte einmal die Gelegenheit nutzen und schauen, was an Fragen von Eucherinnen im Saal gekommen ist. Ob wir da schon was haben, was wir dazwischen einmal beantworten sollten. Ja, da gibt's ja schon was. Speicherlösungen als Netzbetreiber Speicher zu betreiben, wäre netzdienlich, ist aber aktuell nicht möglich, weil wir es nicht dürfen. Sollte sich da in Zukunft etwas tun? Ich schaue jetzt einmal in Franz an.
Wenn du mich ärgern willst, brauchst du mich nur das fragen. Also seit Batteriespeicher am Markt sind und eingebaut werden können, seitdem rennen wir in Österreich, aber auch auf europäischer Ebene herum und sagen, jeder soll Speicher einbauen dürfen. Die Kunden, die Großen und die Kleinen, die Händler, der Vertrieb, irgendwer, aber auch der Netzbetreiber soll in die Lage versetzt sein, Speicher besitzen und betreiben zu dürfen. Natürlich nicht, um am Markt damit aufzutreten, aber um im Netz Zustände zu schaffen, um weiter anschließen zu können. Insbesondere dann, wenn es nicht möglich ist, den Netzausbau möglichst rasch voranzutreiben. Wir haben selbst ein Projekt laufen in der nördlichen Oststeiermark, weit entfernt vom nächsten 110 kV-Knoten, Umspannwerk, wo schon 15 Megawatt PV von vielen Anlagen eingespeist wird, weitere 10 angefragt sind und wir eigentlich technisch konzipiert hätten, wenn wir dort 10 MW, 20 MWH Speicher hinstellen, neben einen Schaltpunkt, dann könnte man diese 10 MW locker und sofort anschließen. Aber rennt das einmal mit der Regulierungsbehörde aus. Das ist nicht einfach, weil wir dürfen das nicht. Und selbst wenn es an Finden, nämlich an Marktteilnehmer, der das machen würde, steht das Problem im Raum, wie findet die Verrechnung zwischen dem Netzbetreiber und dem Speicherbetreiber statt, nämlich dann, wenn der Netzbetreiber Speicherleistung abruft, um das Netz zu stabilisieren. Da können Sie Dissertationen füllen und Sie kommen nicht weiter. Und solche Dinge sind leider auch im LWG nicht geregelt, sie wird ein bisschen besser, aber auch die sind nicht geregelt. Es wäre ein großer Schritt, das hätte ich fast gesagt, für die Menschheit, wenn man das machen könnte, weil so eine Batterie haben sie in einem halben Jahr hingestellt. Das geht so schnell und wenn das Netz dann doch ausgebaut wird, weil noch mehr PV kommt, dann kommen sie mit dem LKW hin, packen die Batterie hinten drauf und führen sie ins Netz, in die nächste Marktgemeinde und bauen sie wieder hin und schon wieder haben sie weitere Einkapazitäten gefüllt. Also das wäre wirklich sehr, sehr nützlich, ist aber leider nicht vorgesehen. Muss man aber auch zugeben, kommt auch von europäischer Ebene, da sind uns und den Gesetzgebern jedenfalls auch die Hände gebunden.
Schauen wir noch, ob es noch weitere Fragen gibt. Ich glaube, ich habe noch was gesehen. Sind die ehrgeizigen Klimaziele im internationalen Vergleich mit den Folgekosten, zum Beispiel bei Netzgebühren, noch zeitgemäß? Wie soll mit Ländern konkurriert werden, denen derlei egal ist? Barbara, vielleicht du?
Ja, also wir sehen ja, dass in Europa, gerade diese Woche war Umweltministerrat, dass hier ja eh schon ein bisschen an den Klimazielen ein bisschen gekratzt wird. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht dauernd Zieldiskussionen haben. Sie alle brauchen Planbarkeit in ihrem täglichen Geschäft. Deswegen muss ganz klar sein, wo geht die Reise hin. Wir haben in Österreich Klimaneutralität für 2040 im Regierungsprogramm, noch in keinem Gesetz. Und ich denke, aktuell wird es wahrscheinlich auch nicht in ein Gesetz kommen, so wie die politischen Diskussionen derzeit laufen, wenn man sich wirklich halt nicht so binden will mit Strafzahlungen als Folge und so weiter. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir wissen, wo wir hinwollen, dass wir alle daran arbeiten. Ob wir es jetzt 2040 oder 43 oder 45 schaffen, ist wahrscheinlich dann danach, wird uns keiner bestrafen deswegen. Also deswegen, ich glaube, es ist wichtig, am Ziel drauf zu bleiben. Zieldiskussionen kosten Energie, Zeit und ist die Frage, was es nachher bringt. Aber man soll es nicht ganz so streng sehen, also extra geißeln müssen wir uns auch nicht. Ja.
Ich möchte vielleicht in der Diskussion ein bisschen kommen in den Bereich Elektrifizierung, also Elektrifizierung der Mobilität und Elektrifizierung der Raumwärme. Und der vielleicht bei der Raumwärme anfangen. Da ist ja einer der Major Kert, einer der zentralen Energieträger eben das Erdgas für die Raumwärme. In Oberösterreich jetzt nicht so ganz, aber wenn man in den Osten schaut, in Wien ist immer noch ganz zentral Gas als Wärmequelle für Wohnungen. Wie schafft man denn das, dass man da das Dekarbonisieren, wenn wir mit dem Wasserstoffhochlauf oder mit den Grüngasen noch ein bisschen hinterherhinken?
Ja, die Versorgungsaufgabe für Gas im Raumwärmebereich wird sich definitiv ändern. Ich glaube, das ist allgemein anerkannt und da braucht man sich auch nicht drum herum lügen. Das wird so kommen, weil hier einfach andere Lösungen, auch technische Lösungen, auch leistbare Lösungen da sind. Das heißt, hier wird der Gasverbrauch zurückgehen. Herausforderung ist natürlich aber schon auch die Fernwärme muss dekarbonisiert werden. Also das ist ja auch kein Kindergeburtstag, wo man einfach den Schalter umlegt und von heute auf morgen ist da die Lösung da. Hier muss auch noch viel gearbeitet werden und neben Geothermie und anderen technischen Möglichkeiten, Biomasse, auch hier werden die erneuerbaren Gase eine wichtige Rolle spielen, damit man hier ein resilientes, versorgungssicheres System auch in der Raumwärme künftig zustande bringen wird.
Anders gefragt noch oder Ergänzungsfrage noch dazu, wird der Wasserstoff in der Raumwärme eine Rolle spielen oder ist das...
Da gibt's ganz unterschiedliche Erzählungen. In Deutschland, die haben es gerade vorher besprochen, wird der Wasserstoff auch bis in den Haushalt hineingesehen. Wir sehen das in unseren Projektionen eher nicht. Champagner-Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich trinke sehr gern Champagner, aber sehr selten. Also wir sehen den Wasserstoff in den Raumwärmebereich eher nicht. Was wir heute schon sehen, und auch da ist Oberösterreich Pionier-Bundesland für erste Startprojekte, Wasserstoffeinspeisung ins Gasnetz, also ein Blending von Wasserstoff zum Methan dazu, damit man Elektrolysen schon jetzt bauen kann, den Überschuss Wasserstoff dann wegbringen zu können und nicht lokale Speicher, die sehr teuer sind, irgendwie installieren zu müssen und hier den Wasserstoff ins System zu bringen. Das heißt, auch Blending wird regional eine gewisse Blending von Wasserstoff ins Gasnetz eine gewisse Rolle spielen. Wir sind eigentlich mitten in der Transformation bei Gas noch ziemlich am Anfang. 99,9% des Gases ist fossil in unseren Leitungen. Ich habe es vorher schon erwähnt, die Energiewende in der Pipeline liegt vor uns und dafür braucht es die Rahmenbedingungen, damit man die erneuerbaren Gase ins System bringt.
Wenn man erneuerbaren Strom, vielleicht als Photovoltaik für die Raumwärme nutzen möchte, ist man ein bisschen abhängig davon, dass es im Winter sonnig ist, ja, und vielleicht man nicht wie da in Wels in einem Nebelloch wohnt. Ich darf das sagen, ich wohne selber da. Von der PV-Seite ist da, wie seht ihr das, dass man die PV und Raumwärme verheiraten kann?
Ja, wunderbar. Also alles, was ich im Haus verbrauchen kann, hilft natürlich dem Netz und dem Energieversorger. Sie wollen jetzt wahrscheinlich von mir hören, dass wir gegen eine komplette Abkopplung vom Stromnetz sind, wenn ich eine PV-Anlage habe. Also das funktioniert natürlich nicht, macht natürlich auch keinen Sinn, dass man sich komplett vom Netzbetreiber abkoppelt, weil, so wie Sie sagen, im Winter brauche ich einfach das Netz und die Energieversorgung von extern. Aber ja, zur Frage zurück. Heizstab ist das Einfachste, Wärmepumpe ist das Nächste, Klimatisierung im Sommer ist das Nächste, also Raumwärme elektrifizieren ist ein großes Thema und treibt den Stromverbrauch wieder an, senkt damit auch wieder die Netzkosten und so weiter.
Jetzt kommen wir da nochmal zum Netzbetreiber um und fragen noch die Christina Staude, wenn man da jetzt von, ich sage mal, eine durchaus sehr erfolgreiche Aktion raus aus Gas in den letzten, oder aus Öl und Gas in den letzten Monaten verfolgt, dann kann man ja da sagen, da ist einiges in Bewegung gewesen. Merkt man das in den Netzen, dass es da zu einer Elektrifizierung kommt oder weichen die Leute auf andere Wärmequellen aus?
Wir merken es schon, aber wir merken es mehr im Rückgang im Gas. Da haben wir leider jährlich einen Kundenrückgang, das merken wir sehr wohl. Man raus aus Gas ist so ein Schlagwort. Raus aus Gas wird lang nicht umsetzbar sein. Wie sollen wir diese großen Energiemengen, die übers Gas laufen, österreichweit mehr Energieinhalt, als es über den Strom geht, wie soll das ersetzt werden durch Strom innerhalb einer absehbaren Zeit? Da müsste man das ganze Land mit Leitungen und Kabeln überziehen.
Wir kriegen eher ein Beschleunigungsgesetz. Also.
Ja, ja. Also raus aus Gas ist schlichtweg, da lügt man die Bevölkerung an. Raus aus Gas ist nicht möglich. Dort oder da in der Raumwärme sehen wir schon Möglichkeiten und da muss es, glaube ich, auch sein, einfach weil wir uns derzeit stellenweise auch kannibalisieren, die unterschiedlichen Wärmeerzeugungskapazitäten. Also wir haben Fälle, wo uns in Bergtälern, wo eine Gasleitung verläuft, mitten rein Nahwärmeversorgung gebaut wird, die zwar unsere Kunden versuchen abzuwerben und anzuschließen, aber eine Backup-Versorgung über Gas haben wollen. So geht's natürlich nicht, weil das heißt, wir müssten das ganze Gasnetz aufrechterhalten für vielleicht einmal in 2 Jahren, wenn es halt dort eine Revision oder irgendetwas gibt. Es funktioniert so nicht. Die Kosten zahlen alle anderen. Das heißt, sowas will geplant sein. Wir brauchen da eine integrierte Wärmeplanung über alle Energieformen hinweg, damit das sinnvoll gemacht wird, nicht die Infrastrukturen parallel liegen und alle nicht voll ausgenutzt werden, weil das ist das Teuerste, das wir machen können. Und damit wir so in Summe die Kosten möglichst gering halten können. Da fehlt's noch.
Wenn es um die Kosten geht, Barbara, da bist du jetzt, glaube ich, das ist der Elfmeterpunkt. Wenn es um die Elektrifizierung geht, der Raumwärme und ich sage mal, unseres alltäglichen Lebens.
Ja, also die Elektrifizierung und die Vera hat es gesagt, natürlich müssen wir schauen, dass der Absatz wieder höher wird aus dem Netz. Jetzt aktuell arbeiten wir wirklich an einem smarten System der Zukunft. Wir digitalisieren es, wir bauen es aus für 100% Stromerzeugung und Stromverbrauch und sind aber ganz am Anfang, beziehungsweise ja, es geht sogar der Absatz zurück durch mehr Eigenverbrauch, aber natürlich auch durch die Wirtschaftskrise. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir da wieder ankurbeln, dass wieder der Verbrauch auch aus dem öffentlichen Netz natürlich klug, aber dass der mehr wird, gut abgestimmt mit den Hilfsmitteln der Digitalisierung. Aber wir müssen dranbleiben an der Elektrifizierung und das sagen wir überall. Wir waren die Woche auch in Brüssel, wo ja immer wieder auch dieses unsägliche Aus vom Verbrenner aus diskutiert wird. Ich meine, mir ist schon klar, die Automobilindustrie und auch die Zulieferindustrie braucht gute Übergänge, damit sie eben sich auch an die neue Welt anpassen können, weil wir wollen ja auch, dass unsere Kunden, dass es denen gut geht und bestehen bleiben, aber wir müssen draufbleiben an der Elektrifizierung, damit diese Kosten für den Aufbau dieses smarten Systems dann keine Stranded Investments waren. Also das ist ganz wichtig, draufbleiben und deswegen eben auch bitte nicht dauernd Zieldiskussionen, nicht dauernd mitten im Lauf quasi stehen bleiben oder die Richtung ändern. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen und wir haben alle jetzt drauf gesetzt, auf die Elektrifizierung der Raumwärme und der Mobilität und der Industrie dort, wo es geht, und da müssen wir auf diesem Weg draufbleiben. Über das Tempo kann man natürlich diskutieren, es muss leistbar bleiben, aber wir müssen draufbleiben.
Franz Strempfel, wie erklären wir denn unseren Kunden, denen wir immer gesagt haben, schafft euch eine Photovoltaikanlage, aber da kommt der Strom vom eigenen Dach, jetzt soll es keine Netzgebühren, die Sonne schickt keine Rechnung und ihr könnt fürchterlich sparen und jetzt sagen wir ihnen, aber bitte verbraucht wieder mehr Strom, weil dann wird es für euch billiger.
Also die Sonne schickt keine Rechnung, das haben sicher nicht wir gesagt. Ich kann mich erinnern, ich war das erste Mal im BMK, hat es damals geheißen, es ging um Smart Meter. Die Frau Gehwessler, eine Steirerin, ist dort gesessen und hat gefragt, wer ist mit dem Elektroauto gekommen? Da haben 2 aufgezeigt, das ist schon 7 Jahre her. Mittlerweile habe ich auch eines, gehört der Firma, habe ich da vorne damit. Und dann habe ich gesagt, ich habe 10 Zylinder auf 2 Autos verteilt. Das hat sie nicht witzig gefunden. Wir brauchen in Wirklichkeit keine Vorgaben für die Motorisierung der Autos. Ich bin lange kein Freund von Elektroautos gewesen, jetzt fahre ich mit einem und sie geben es nicht gern wieder her. Selbst wenn ich nach Wien fahre und zurück 400 Kilometer und der ID4 geht nur 350, das ist überhaupt kein Problem. In Wien gibt es so viele Steckdosen der Wien Energie, wo ich dann mit der Karten der Energie Steiermark laden kann, wo ich als Netzbetreiber gar nicht sagen darf. Also das ist überhaupt kein Problem und ob das Verbrenner aus im Gesetz steht oder nicht, ist komplett unerheblich. Das regelt sich von selbst. Ich gebe aber auch zu, von den 10 Zylindern habe ich noch 4 zu Hause und die gebe ich sicher nicht her. Und ob ich da 1,50 oder 3,50 Zoll für einen Liter, ist mir auch egal, weil ich fahre nur 3000 Kilometer damit. Das zweite ist, die Heizung. Also ich habe eine Wärmepumpe eingebaut vor 3 Jahren, mit tiefen Bohrung, Business Case hätte ich so in keinen Rechnern, und habe jetzt einmal nachgeschaut und in ein altes Haus, 100 Jahre alt, also Heizkörper, Carbonheizung, und dann habe ich überprüft, was war die höchste Leistung, die diese Wärmepumpe gezogen hat. Es war unter 3 kW. Das macht mir keine schlaflose Nacht als Netzbetreiber. Das funktioniert. Und der Photovoltaik habe ich auch. Und den Speicher bauen wir jetzt ein. Und wenn ich dann Pensionist bin und ein eigenes E-Auto habe, werde ich es auch mit meinem Strom laden und dann bei der Tankstelle vorbeifahren von Mai bis September und Echi-Bech sagen. Und das ist die Geschichte, die müssen wir als Energieunternehmen, die müssen wir herum erzählen, weil sie stimmt. Und wenn wir es selber machen, glauben sie es uns noch mehr. Das, was ich auch gemacht habe, das darf es nicht machen. Ich hatte eine Gasheizung und habe den Gasanschluss aber behalten, weil ich noch mit Gas koche. Das ist kein Geschäft, ich bin Gasnetzbetreiber. Aber das ist die Stadt Graz.
Also du bist der berühmte Kochkunde.
Bei der Gelegenheit, der für uns selber ein bisschen ins Rampenlicht stellen, wir haben ja am 1. Oktober und am 13. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, für unsere Kollegen aus der Netztechnik insgesamt 57 E-Fahrzeuge in Betrieb genommen. Also die Kollegen sind jetzt elektromobil, emissionsfrei und als Vorbild quasi im ganzen Versorgungsgebiet unterwegs und versehen dort ihren Service und Störungsdienst. Ich glaube, das ist ein sehr gutes, leuchtendes Vorbild, wie man sich da in der Öffentlichkeit präsentieren kann und wie man die Vorbildwirkung wahrnehmen kann. Ich darf noch mal auf die Mobilität zurückkommen, weil da kommt natürlich wieder der Wasserstoff ins Spiel. Sehen wir den Wasserstoff im Auto oder im LKW?
Also im Individualverkehr, im PKW, bin ich persönlich eher skeptisch, was den Wasserstoff betrifft. Für die Langstrecke ist es durchaus im Bereich des Möglichen, würde ich meinen, dass hier Wasserstoff auch eine Rolle spielen wird. Insbesondere dort, wo halt batterieelektrischer Antrieb auf lange Distanzen mit schweren Lasten an Grenzen stößt und dann die Ladefläche schon sehr weit von Batterien eingenommen wird und nicht mehr recht viel von der Ladefläche überbleibt. Also hier wird es im Fernverkehr sicher auch Lösungen brauchen und da kann Wasserstoff auch eine Rolle spielen, aber auch Biomethan als LNG ist hier sicher auch eine Möglichkeit, dass das eine Rolle spielt.
Daher jetzt ein bisschen außer Technologieoffenheit, okay, ja, gibt's, aber wir sehen es eher nicht im Individualverkehr, wir sehen es eher nicht in der Raumwärme, sondern eher noch im Schwerverkehr und vor allem in der Prozesswärme.
So ist es, ja. Aber gasförmige Energieträger wird es brauchen für wenn wir den Wirtschaftsstandort Österreich erhalten wollen, dann werden wir gasförmige Energieträger brauchen. Unsere Netzkonzepte sind so, dass es parallel ein paralleles Methannetz, ein weiterhin und langfristig ein geschlossenes Methannetz geben wird und parallel dazu ein Wasserstoffnetz und die Industriekunden ja auch nicht mit einem Schalter umstellen von Methan auf Wasserstoff und eben auch parallel am Standort Wasserstoff aus der Leitung bekommen werden und weiterhin auch Methan aus der Leitung bekommen werden. Also das ist einmal die Konzeption des Gasnetzes der Zukunft, das wir in der H2-Roadmap abgebildet haben.
Dann darf ich die Regie noch mal bitten, ob wir noch irgendwelche Fragen von euch aus dem Publikum haben, die wir eventuell noch beantworten könnten. So, schauen wir mal. Die weltpolitische Lage, kriegerische Handlungen. Was tun wir, um unsere Infrastruktur vor Angriffen zu schützen? Franz?
Das wäre eigentlich eine Frage an den Michael Haselauer. Aber ich habe auch, wie du weißt, gedient. Also ist nicht mehr da. Die weltpolitische Lage.
Genau, wie man unsere Anlagen vor Manipulation, Angriffen etc. schützen können.
Also wir, vor allem die großen Netzbetreiber, fassen ja umfassende Maßnahmen, um sich gegen Cyberattacken zu schützen. Erstens machen wir es freiwillig, zweitens gibt es aber auch die Vorgaben aus NIS 1, jetzt kommt NIS 2. Wer da bei seinem Audit schon mal dabei war, das ist kein Kindergeburtstag, da geht es wirklich zur Sache. Man bekommt auch dann Berichte, wo Maßnahmen definiert sind, die man umsetzen muss und, kommen wir wieder zum alten Thema zurück, das kostet wirklich sehr viel Geld. Und zurzeit ist es in unseren genehmigten Kosten durch die Regulierungsbehörde, die im Tarif drinnen sind, nicht oder nur teilweise abgebildet. Da verhandeln wir sehr intensiv mit der Behörde, die hat wieder einen Gutachter herangezogen, wie wir diese Kosten hineinbekommen. Das ist aber sehr wichtig, um in weiterer Folge die Sicherheit dieser Netze ja wirklich sicherstellen zu können.
Dann würde ich sagen, wir kommen zu den Abschlussfragen. Ich hätte eine ganz kurze Abschlussrunde für alle meine 5 Gäste da auf der Bühne. Wir haben jetzt den ganzen Tag über die Zukunft geredet. Wir haben ausgeschaut, was wird denn die Zukunft bringen? Ich kann euch jetzt die Frage zur Zukunft nicht ersparen, obwohl die Zukunft bekanntlich schwer vorherzusagen ist. 2045, in 20 Jahren. Barbara, hat Österreich die Energiewende geschafft, oder?
Wir haben die Transformation geschafft. Wir werden weiter eine sichere, saubere und leistbare Stromerzeugung haben. Es wird die Netz Oberösterreich ein Vorreiter sein, so wie sie das immer schon war. Ich erinnere hier an meinen ersten Chef bei Österreichs Energie, der mich auch geholt hat, Leo Windner, der damals bei einer Pressekonferenz der Branchenvertretung gesagt hat, wir in Oberösterreich rollen die Smart Meter schon aus, die anderen sitzen nur in der Stauden, was mir damals irrsinnig peinlich war, weil ich ja alle vertrete und er das in seiner Präsidentenfunktion gesagt hat. Aber so war's, ihr wart die Ersten. Und so wird sie sicher weiter die Transformation von hier aus nach Österreich auch weitertragen. Aber wir werden auf jeden Fall wieder stolz sein können. Ich wünsche mir persönlich, dass auch die Politik dann auch wieder stolz ist und weiß, was sie an der Branche hat.
Christina Staude. Die Arbeit der Netzbetreiber kann jetzt schon recht personalintensiv sein. Wir haben das zuerst auch schon mal gehört. In 2040 Mensch und KI, gute Freunde, oder wie schaut's aus?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, wenn wir ins Jahr 2040, 45 vorschauen, dann werden wir in vielen Bereichen die KI wie selbstverständlich verwenden. Sie wird nicht den Mensch ersetzen. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Der Mensch hat Fähigkeiten, die KI niemals haben wird. Aber wir werden sie brauchen, um diese ganzen komplexen Zusammenhänge und das immer schwieriger zu überblickende Gefüge auch wirklich im Griff haben zu können. Das heißt, das wird die Digitalisierung, die KI, das wird voranschreiten und wir werden es immer besser anwenden können, mit unseren Mitarbeiterinnen, die halt dann ein bisschen anders arbeiten werden, aber die noch ganz genauso in der Energiebranche mit dem gleichen Enthusiasmus arbeiten werden, wie sie es jetzt tun.
Der Franz Strempfel.
2040.
Warte, du musst noch meine Frage noch warten.
Also.
Ich stelle einfach meine Frage und du antwortest mit deiner Antwort. Ich frage für einen Freund, wie viele Netzbetreiber haben wir denn 2044?
Ui, das ist heikel. Das kann ich gar
dann
nicht.
Dann darfst du deine Antwort nehmen.
Das kann ich gar nicht beantworten. In Oberösterreich gibt es, glaube ich, fast 20.
18, ja.
Aus Sicht der Steiermark ist das nicht viel. Wir haben, ich weiß es gar nicht genau, 45, 50. 40 sind allein an unserem Netz angeschlossen. Ich lache dann immer die APG aus, die hat Nein nachgelagert, lächerlich. Und die bei uns angeschlossen sind, die gibt's welche, die haben wieder 5 nachgelagerte. Und es funktioniert. Die Versorgungssicherheit in der Steiermark ist auch hoch. 2040 bin ich 75. 45 folglich 80. Ich werde noch immer meinen kleinen Verbrenner haben. Der ist dann ein Oldtimer, da brauche ich nicht mehr so viel Steuer zahlen. Hoffentlich kann ich mir aber auch ein kleines E-Auto leisten. Und das wird dann schon autonom fahren können. Das hat einen Vorteil, wenn ich in die Südsteiermark fahre.
Das mit den Steirer ist eine wilde Ecken da. Wäre ein Imitzer. In 20 Jahren hat jeder seinen eigenen Speicher und seine eigene PV-Anlage am Dach.
Ja, eine Ministerin hat einmal gesagt, jedes Haus ein Kraftwerk. Das ist das mittelfristige Ziel. Aber ich würde gerne noch was zur Arbeit der Netz Oberösterreich sagen und auch zu den nächsten 20 Jahren. Und ich finde es super, dass die Netzbetreiber sich quasi direkt auch aufs ELWG freuen, weil diese Freude und diesen Elan, den braucht man, wenn es dann daran geht, das Gesetz mit Leben zu erfüllen. Also es wird das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist gewaltig, keine Frage. Und wirklich also unglaublich engagierte Netz Oberösterreich und auch die anderen Netzbetreiber. Aber vergleichsweise das, was in den nächsten 20 Jahren kommen wird, glaube ich, ist es ein Kindergeburtstag. Und darum finde ich super, dass die Netzbetreiber sich auf das Gesetz freuen, dass wir uns alle darauf freuen. Und Herr Denk, ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren noch ein paar Mal hören, wenn es dann eben an die Umsetzung geht und wenn es auch um die Information der Endkundinnen und Endkunden geht, dass wir die bestmöglich bei der Hand auch nehmen.
Das können wir auf jeden Fall versprechen, dass wir da gemeinsam gehen werden. Und die Abschlussanfrage noch an den Bernhard Peintz. Wenn wir einfach zu jedem Umspannwerk einen Elektrolyseur hinstellen, haben wir das Thema Wasserstoffaufbringung erledigt. Champagner wird zum Spumante oder zum grünen Veltliner. Dann ist alles erledigt, oder?
Ja, zu jedem Umspannwerk ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in Oberösterreich probiert man das vielleicht. Weiß ich nicht. Hier ist man war ja hier schon immer mutig. Eine intelligente Suche nach idealen Standorten für Elektrolyse wird sicher wesentlich sein und ich bin davon überzeugt, dass auch in Österreich Wasserstoff erzeugt werden wird. Nach unseren Projektionen wird, wenn so viel PV und so viel Wind ausgebaut wird, Platz für 6 Gigawatt Elektrolyseleistung in Österreich sein, um die sinnvoll betreiben zu können, wenn diese Ausbauziele alle gelingen. Aber es wird trotzdem auch den Import von Wasserstoff brauchen. Dafür braucht es den Umbau der Fernleitungen, um den Import, Import zu ermöglichen und auch die Produktion im Inland hochzufahren und aufzunehmen ins Energiesystem. Jede Trafostation wird es nicht werden, aber bin davon überzeugt, dass es auch große Elektrolyse-Standorte in Österreich geben wird.
Sehr gut. Wir sind am Ende. Ich darf mich bei euch allen fürs Kommen bedanken. Ich darf mich bedanken für die rege Diskussion. Ich darf mich bedanken für die Fragen für euch. Danke für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen weiteren Verlauf der 20-Jahr-Feier. Danke.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.